kommt aus Lukas Kapitel 23. Lukas Kapitel 23. Aus England gibt es eine Geschichte von einem Adligen, ein reicher Mann, der spät im Leben heiratete und einen Sohn hatte. Seine Frau starb, da gab es nur die zwei in der Familie. Den Sohn hat der Adlige geschätzt über alles. Der Sohn verbrach immer wieder Zeit mit einem Diener, der Gärtner war und auch mit den Pferden zu tun hatte. Und die zwei, der junge Mann und der Diener, haben eine Freundschaft aufgebaut. Der Sohn war sehr aktiv, er liebte das Pferdereiten und einmal, als er schnell geritten ist, stürzte der Pferd und der Junge mit und er erlag den Unfall. Der reiche Mann wurde dadurch sehr deprimiert. Er überlebte den Tod seines Sohnes nicht lange, hat aber Zeit vorher, Dinge auszumachen. Und er hat, weil es kein Nachkommen gab und er keine Frau mehr hatte, eine Versteigerung angeordnet von seinem Haus und Gut. Der Diener kam an dem Tag, sein Dienst wäre dann vorbei, aber kam mit dem Geld, dem er hatte, damit er zumindest ein Gegenstand von dem Haben von dem Sohn mal kaufen könnte und das Haben zu schätzen den Rest seines Lebens. Als der Versteigerung losging, das erste, das gekauft wurde, war ein Gemälde von dem Sohn. Und da es vieles zu kaufen gab und reiche Leute dabei waren, hat keiner Interesse an diesem Gemälde gehabt. Aber der Diener, der sagte, ich biete so und so viel an. Die paar Pfunde, die er hatte, hat er angeboten. Kein anderer wollte das Gemälde haben. So wurde das dann zu dem Diener gegeben. Und danach dann hat der Versteigerer vorgelesen aus dem Testament von dem Adligen. Wer das Gemälde kauft, bekommt alles, was ich zu versteigern habe. Denn mein Sohn hat mir alles zu bedeuten gehabt. Im Leben werden wir von anderen gefragt: Stehst du zu mir? Es gibt vielleicht eine Krise und dann sagt einer zu einem, der nahe steht, stehst du jetzt zu mir? Selbst wenn kein anderer die Frage dich stellt, so stellt Jesus selbst diese Frage an jedem. Stehst du zu mir? Wie stehst du zu Jesus Christus? Die Frage und ihre Antwort sind deutlich dargestellt bei der Kreuzigung. Und ich möchte aus Lukas Kapitel 23, Vers 33 bis 43 mal vorlesen. Und als sie an einem Ort kamen, der Schädelstatte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, der anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los drüber. Und das Volk stand und sah zu und höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig zu brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie stehst du zu Jesus Christus? Die Frage und ihre Antwort sind deutlich dargestellt bei seiner Kreuzigung. Kreuzigung. Das war unter den Juden nichts Neues. An dem Tag 3 Männer wurden gekreuzigt. Als Jesus geboren wurde, wollte Herodes ihn töten. Er hat manch andere getötet in der Zeit. Und Herodes starb kurz danach. Und es gab viel Unruhe in dem Land von Judäa, auch in Galiläa, in der Zeit. Und die römische Armee musste das dann zu Ende bringen. Und sie haben sehr hart angegriffen. Und außerhalb der Mauer von Jerusalem haben sie 2000 Juden gekreuzigt. Das war in der Zeit, da Jesus geboren wurde. Bis zu der Zeit von seiner Kreuzigung blieb das immer noch im Gedächtnis von den Menschen in Jerusalem. Jesus wurde beurteilt und an einem Kreuz genagelt. Genau wie es vor 300 bis 400 Jahren in Nürnberg geschah, sind viele Stadtbewohner zu der Hinrichtung in Jerusalem gekommen. Eine Hinrichtung bringt öfters sowohl das Schlimmste als auch das Beste von Menschen heraus. Es gab eine Frau, die eine andere Frau grausam ermordet hat. Alle beide waren in Drogen involviert und die eine Frau mit einem Mann zusammen sind zu einem anderen Paar gekommen, wovon sie Geld verlangten, haben die beiden Menschen grausam ermordet. Und sie wurde dann zum Tode verurteilt. Das war in Bundesstaat Texas. Und da es immer lange dauert zwischen einem Gerichtsprozess und wann das schließlich vollzogen wird, nach alles, was in der Zwischenzeit gerichtlich passiert, ist diese Frau, die ein Mörder war, zum Glauben gekommen. Und sie wurde in dem Glauben geschult und sie hat sehr viele Menschen evangelisiert im Gefängnis und war ein Trost für viele Menschen. Schließlich kam der Tag für sie, da sie gestorben ist, hingerichtet wurde. Und als sie hingerichtet wurde, war sie eigentlich fröhlich. Und sie hat, gerade bevor sie gestorben ist, gesagt, sag zu all denen, die Jesus kennen, wir sehen uns bald im Himmel. Hinrichtung bringt öfters sowohl das Schlimmste als auch das Beste aus den Menschen heraus. Jeder, der bei der Kreuzigung von Jesus dabei war, der etwas zu sagen hatte an dem Tag, hat entweder Jesus beschimpft oder gespottet. In Matthäus Kapitel 7, Vers 39 bis 40 lesen wir, die vorbei gelaufen sind, haben gelästert. In Verse 41 bis 43 von Matthäus Kapitel 27 lesen wir, dass die Hohepriester und Leiter Israels verspottet haben. Und wir haben heute Morgen in dieser Bibelstelle gelesen, dass die Soldaten auch mitmachten. Sogar die Mitgekreuzigten haben Jesus verspottet. In Matthäus und Markus ist geschrieben, alle beide, links und rechts. Endlich haben wir seine Kampagne beendet. Und er wird aus die Welt verschaffen. Wir haben ihn aus dem Weg geschafft. Und doch nicht. Denn heute gibt es überall in der Welt und in fast jeder Sprache Gemeinden, die diese Botschaft von Jesus Christus predigen, von den Menschen, die so darauf waren, Jesus zu töten, haben wir Namen von Kaiaphas und Ananias und Pilatus. Und die anderen sind längst vergessen. Aber der Name Jesus ist überall in der Welt. Und eine Person in diese ganze Szene, eine Person hat eine Änderung im Leben gehabt, gerade in der Zeit. Ein Verbrecher hat aufgehört zu verhöhnen. Er fing an, den anderen zu korrigieren. Und von einem verurteilten Verbrecher an einem Kreuz hören wir eine der besten Predigten aller Zeiten. Fürchtest du Gott nicht? Wollen wir Menschen beängstigen? Eigentlich nicht. Dieses ist etwas Gesundes. Gott fürchten. Eine von den besten Dingen, die du im Leben lernen kannst, in dem Buch Prediger, sagt es, was ist der Schlussfolgerung von all dem, was ich geschrieben habe, 12 Kapiteln. Fürchte Gott und gehorche seine Gebote. Das ist eigentlich etwas Gesundes, wenn du dein Leben durch nicht lernst, Gott zu fürchten, dann wirst du bei dem Tod ihm auch nicht fürchten. Das Zweite, das wir in dieser Predigt von diesem Gekreuzigten hören, von diesem Verbrecher, ist, er hat seine eigene Schuld anerkannt. Wir haben es verdient. Wir sind Verbrecher. Genau, was sie getan haben, diese zwei Männer, das wissen wir nicht. Waren sie in Aufruhr involviert? Gut möglich. Haben sie anderen Menschen getötet? Gut möglich. Und deswegen wurden sie so verurteilt. Aber Römer Kapitel 3 und Vers 23 sagt Folgendes: Alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen, die besten Menschen, alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Das Dritte, das wir in seiner kurzen Predigt hören, ist, dass Jesus unschuldig war. Er ist unschuldig. Das Vierte, das wir hören in seiner Predigt, ist, dass er Jesus als König erkannt hat. Wenn du in deinem Reich kommst, Jesus, wenn du in deinem Reich kommst, gedenke meine. Obwohl er wusste, Jesus wird sterben, genauso wie ich. Hier ist ein Mann, der richtige Sünde war, Verbrecher war, Kriminelle, wird jetzt gekreuzigt, zahlt für seine Sünde. Aber er hat so viel verstanden, können wir nur staunen. Hat so viel verstanden. Es wurde einmal in einem Programm gefragt von Dr. Lapid, Tochter von einem berühmten oder sehr bekannten Rabbi, längst gestorben. Sie ist Gelehrten selbst und in diesem Programm wurde gefragt über Beerdigung, über Einäscherung und sie sagte, die Juden machen Beerdigung. Wir machen in der Regel keine Einäscherung, weil wir an die Auferstehung glauben. Das war in dem Volk, ist in dem Volk. Ich sage nicht, dass keiner das macht, der Jude ist. Ich sage nur, in der Regel tun sie das nicht, weil sie eben an die Auferstehung glauben. Deswegen. Und sogar in der Zeit war es klar, unter dem Volk, es wird eine Auferstehung geben. Naja, wenn du richtige Sünde bist, was sind dir geistliche Wahrheiten? Aber dieser Mann hat es kapiert. Jesus stirbt jetzt, aber dieses weiß ich, er wird auferstehen. Jesus, wenn du in deinem Reich kommst. Er hat kapiert, sicherlich hat er gehört von ihm. Und er hat bekannt, er ist der König. Jesus, wenn du in deinem Reich kommst, weißt du, dass du auferstehst. Wenn du in deinem Reich kommst, gedenke meine. Tue bitte etwas für mich. Er hat Jesus als Retter anerkannt. Gedenke meine. Tue etwas für mich. Er hat um Gnade gebeten. Der Dieb am Kreuz hatte nichts mitzubringen, null. Er hatte keine guten Taten anzubieten. Er starb als Verbrecher. Das Einzige, das er besaß, war seinen Glauben an Jesus und sein Bekenntnis zu Jesus. Und die war so stark, dass er den anderen abgewiesen hat, gerade in seiner Zeit des Sterbens. Und die Antwort von Jesus, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du musst nicht warten, bis es die Auferstehung gibt, dass du gesegnet wirst, heute. Wir werden alle beide sterben, aber ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ja mal interessant, Paradies. Jesus hat davon gesprochen in Lukas Kapitel 16, Abrahams Schoß. Später, wenn Paulus von Paradies spricht, das ist in 2. Korinther, dann spricht er von dem dritten Himmel. Als Jesus darüber sprach, das war Abrahams Schoß. Und er sagte zu ihm in so vielen Worten, ich werde dorthin gehen, aber weißt du, du gehst auch mit mir hin. Wir werden zusammen sein, wir werden getröstet sein. Das Leiden wird vorbei sein. Und ab heute Abend, nachdem du stirbst, wird alles für dich gut sein. Und zwar bewusst. Einer hat Jesus angenommen und wurde von Jesus aufgenommen. Der andere hat Jesus abgelehnt und betrat die Ewigkeit ohne Gott. Glaube allein. In Titus' Brief schrieb Paulus, nicht durch Werken, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit hat er uns gerettet. Nur durch den Glauben. Jeder Mensch braucht Gottes Rettung und alle Rettung bekommen wir nur durch Gnade. Hugo Grotius war ein Genie. Mit 16 Jahren wurde er promoviert. Er war in der Politik aktiv, sein Einfluss war enorm in den 17. Jahrhundert. 1625 schrieb er das Buch oder Bände von Büchern, das Gesetz von Krieg und Frieden. Und das war dann der Anfang von der Basis für das moderne Völkerrecht. 1643 war er auf ein Schiff im Nordsee im Sturm, hat Schiffwrack erlebt, hat es erlangt bis zum Ufer und in diesem Sturm hat er seinen Weg aufgemacht und ist endlich nach Rostock gekommen. Er wurde aufgenommen, er lag sich hin zu sterben. Ein lutherischer Pastor hat davon gehört und er ist zu ihm gekommen und hat ihm vorgelesen die Geschichte von dem Zöllner und Pharisäer. Und als er zu dem Punkt gekommen ist in der Geschichte, da der Zöllner auf seinen Brust geschlagen hat und gesagt hat, Herr, sei mir ein Sünder gnädig. Da hat Hugo Grotius seine Hand aufgehoben und gesagt, diese Sünde, Herr, bin ich. Schließlich das Einzige, was du hinbringen kannst vor Gott, eines Tages, wenn das Leben vorbei ist, ist nur dieses, durch die Gnade gerettet. Der Kurfürst Joachim II., 1540, als er Vertreter nach Worms sandte für eine große Debatte über den Glauben, sagte zu seinen Vertreter, wenn ihr zurückkommt, bitte mit dem kleinen Wort alleine. Durch den Glauben alleine gerettet. Für uns allen, das ist von dem Herrn eine Erinnerung heute von der Basis, von dem wir gerettet werden. Glaube allein, Jesus allein, Gnade allein. Er nahm dein Platz, mein Platz auf Golgatha. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Deswegen können wir überhaupt sagen, dass wir Christen sind. Und falls es jemanden hier gibt, der oder die sagt, ich weiß noch nicht, ob das mein Leben entspricht, dann möchten wir sagen, heute nimm Jesus an, der für deine Sünden starb.